Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen heute Nachmittag bei der neuesten Ausgabe der Radio Free FM Plattform hier bei uns im Programm. Und ja, heute geht es bei uns in der Plattform um Sporttauchen. Und meine Studiogäste sind von der Sporttauchergruppe Ulm, Neu-Ulm. Zum einen Nico Keller, der Vorsitzende und Jugendleiter, und zum anderen Jasmin Kaufmann, die Jugendleiterin des Vereins. Ich grüße euch ganz herzlich hier bei uns bei Radio Free FM. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke.
Und zu uns im Studio gefunden habt. Vielleicht machen wir zum Anfang eine kurze Vorstellung. Ja, vielleicht ich ganz kurz zum Anfang vorweg. Mein Name ist Michael Trost und da würde ich sagen, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählt kurz was zu euch. Wie seid ihr zum Thema gekommen? Was macht ihr sonst? Und einfach ein bisschen über euch, dass wir ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht auch, was ihr nebenbei macht. Ihr macht ja nicht nur Tauchen, sondern macht vielleicht noch Ausbildung oder sonst beruflich was. Also ganz kurz würde ich vorschlagen, einfach mal Vorstellrunde. Einer von beiden soll anfangen, wer?
Ja, fange ich mal an. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Nico Keller. Ich bin recht früh schon zum Tauchen gekommen. Mit 13 habe ich angefangen und habe damals meinen Tauchschein gemacht. Bin jetzt schon, wenn ich jetzt sage, wie lang, dann wissen alle, wie alt ich bin. Ja, über 20 Jahre dabei. Und ja, seitdem immer dem Tauchen treu geblieben. Ich habe noch andere Hobbys wie Skifahren, Volleyball. Sport ist mir sehr wichtig. Und nebenher, neben dem Tauchen bin ich auch noch berufstätig und arbeite noch. Ja.
So, ich bin die Jasmin, ich bin 26 Jahre alt, tauche seit ich 12 bin, so circa. Bin durch meine Eltern in den Verein gekommen, dort auch in der Jugendgruppe. Und dann habe ich dort die Tauchausbildung weitergemacht. Bin berufstätig, ja. Und zum Abschalten habe ich einfach das Tauchen für mich genommen.
Ja, und da war es wahrscheinlich relativ still und relativ anders. Nicht so hektisch, könnte man sich vorstellen, wie dann vielleicht sonst im Alltag. Also insofern was ganz anderes, denke ich. Und kann ich mir schon vorstellen, wenn man da dann gemütlich hingleitet, dass das dann vielleicht eine gewisse Entspannung auch irgendwo bietet. Also ich habe noch nie Tauchen probiert. Mhm. Das ist nicht so mein Ding. Ja. Bin anscheinend mal als Kind irgendwo auch mal reingeschmissen worden und dann ist hier untergegangen. Seitdem habe ich da zumindest vor Wasser ein bisschen Respekt. Gut, schwimmen schon, aber muss nicht gerade Tauchen sein. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir mal euren Verein ein bisschen näher vor. Wir haben schon gesagt, Sporttauchergruppe Ulm, Neu-Ulm. Seit wann gibt es denn den Verein überhaupt? Also,
ich habe schon einen. Ja, ist schon älter, den gibt es seit 1971. Wir werden bald unser 50-jähriges Bestehen haben. Ist auch, darf man auch mit Stolz ein bisschen sagen, ist einer der größten Tauchsportvereine in Baden-Württemberg. Wir haben 300 Mitglieder. Von dem her ist das für einen Tauchsportclub ganz, ganz ordentlich. Ja. Haben ein Vereinsheim in Ulm. Wir sind in einem Teil von der Ulmer Bundesfestung in der Böblinger Straße, dem Böblinger Turm. Den haben wir 10 Jahre später bekommen und haben den, oder unsere Vorgänger eigentlich noch, da gab es uns glaube ich noch nicht, 1981 hat man den dann hergerichtet, altes Festungsgemäuer, und das ist jetzt bis heute eigentlich unser Vereinsheim, wo man sich regelmäßig trifft. Da haben wir auch unsere Vereinsausrüstungen, eine Füllstation und einfach auch eine super Location, wo sich die Mitglieder, oder wenn wir irgendwelche Events haben oder Fortbildungen, wo man sich da zusammen treffen kann. Ja.
Das ist dann direkt eigentlich an der Donau, wenn ich das richtig sehe, oder?
Das ist an der Plauringhalle. Ist das?
An der Plauringhalle.
An der Blau hinten, genau, hinterm Ehinger Tor.
Ja,
und wir sagen einfach Turm dazu, weil es rund ist, Teil der Bundesfestung. Jetzt viele Leute, die da kommen und den dann suchen, die suchen eher was Schmales, Hohes, aber er ist eher klein, dick und rund. Ja,
Nee, ich hatte ihn gerade ein bisschen woanders räumlich zugeordnet, aber jetzt weiß ich, wo der ist, natürlich. Ja, das war auch schon ein älteres Gemäuer, natürlich. für die Festungsbauten. Und genau, den habt ihr dann renoviert und seid dann da eingezogen.
Genau, dann haben wir 1971 von der Stadt Ulm überlassen, kriegt als, wir sind da der Mieter eigentlich. Und da musste man, da hat man den schön hergerichtet. Und ja, und seitdem her ist das nicht mehr, ist der Turm nicht mehr bei uns wegzudenken und ist unser Vereinsheim, ja. Mhm.
Haben wir schon gesagt, wann wurde denn der Verein gegründet?
1971.
71, ja. Achso, in dem Jahr. Also genau, das ist auf jeden Fall jetzt auch schon neuer, fast 50 Jahre, dann ja, genau, haben wir gesagt. Das ist ja auch schon eine ganz lange Zeit. Weiß man noch, wer wie da seinerzeit die Idee dazu hatte? Gibt es da irgendwo jemanden?
Ja, ja, wir haben tatsächlich auch Gründungsmitglieder, weil 50 Jahre, das ist jetzt nicht so lange, aber wir haben noch Gründungsmitglieder bei uns im Verein, auch, klar, dann die, wo heute schon älter sind, wo damals auch um den Turm sich beworben haben oder da geguckt haben. Und das ist schon ganz spannend, ja, wenn man das so hört. Da hat sich natürlich auch in der Zeit viel geändert, auch im Tauchsport. Ja. Vor 50 Jahren war Tauchen noch, war da sehr abenteuerlich oder ja, war man da noch unterwegs. Heute ist das natürlich alles viel, viel professioneller, angenehmer und natürlich auch sicherer.
Ich habe mal irgendwo als Jugendlicher auch die Bücher von dem Hans Haske, also 50 Jahren gelesen,
genau, ja,
wo er im Roten Meer, glaube ich, getaucht ist und mit was für Equipment. Also jedenfalls, ihr habt da heute ein besseres, moderneres Equipment auf jeden Fall.
Ja, nee, da gibt es heute natürlich Standards, was man da haben muss. Und von der Sicherheit her ist natürlich auch die Ausbildung über die Jahre, hat sich das gewandelt und das ist heute anders. Ne? Heute hat man so zum Beispiel, gibt es da immer die Geschichten, früher hatte, oder heute hat man so ein Tarier-Jacket an, das hilft mir einfach wieder an die Oberfläche zu kommen. Ja. Früher hört man da gab es das nicht, da haben die tatsächlich irgendwelche Einkaufstüten genommen unter Wasser und haben da dann Luft reingefüllt, sodass sie den Abtrieb ausgleichen konnten und auch wieder aufsteigen konnten. Also ganz, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja.
Also früher war es dann wahrscheinlich einfach auch ein bisschen eine gefährlichere Sache als dann heute mit
ja, es war da auch im Stehen, das Tauchen vom Haas oder was man da auch für Filme, es hat ja viel damit zu tun, wie er seine Filme auch gezeigt hat und so. Und ich glaube, ja, man war da schon sehr abenteuerlich auch unterwegs. Ist heute auch noch abenteuerlich tauchen, aber viel sicherer, ja.
Ja. Und er hat gesagt, eine Füllstation, das heißt, da geht es wahrscheinlich in die Sauerstoffflaschen, die dort befüllt werden, oder?
Das sind also Sauerstoffflaschen sind das jetzt nicht. Ja. Ja, das ist immer so dieser Irrglaube, den man hat. Das ist einfach ganz normale Luft, die halt einfach gepresst ist in die Flasche. Ja, wir atmen ganz normale Luft. Es ist halt komprimierter, weil Sauerstoff ist eher gefährlich, ist ein medizinisches Produkt auch und da sind dann ganz andere Gefährdungssachen mit im Spiel. Sauerstoff ist eher dann, kommt ins Spiel, wenn ein möglicher Tauchunfall passiert wäre, aber es kommt nicht so oft vor.
Ja, wird viel über den Fernseher, glaube ich, verbreitet. James Bond oder so, die Sauerstoffflasche und so.
Genau.
Und dann, klar, am Ende ist es nur ganz normale Luft, wie wir hier jetzt auch atmen.
Ja. Okay, ja, dann habt ihr gesagt, ihr seid über 300 Leute, also ihr seid ein wirklich großer Verein, habe ich so das Gefühl. Ja. Und wie ist dann die Altersaufteilung? Wie viele Jugendliche, wie viele Ältere? Ihr habt gesagt, ein paar 50 oder fast dann 50 Jahre mit dabei. Ja. Das heißt, die Leute sind dann auch nicht mehr die
genau Jüngsten. Also wir haben Mitglieder, die sind über 80 schon. Ja. Und die Jüngsten, ja, da viele Familien, wo es sind, wo dann auch gleich das Baby als Mitglied aufgenommen wird. Ja. Aber das Schöne ist, glaube ich, im Tauchsport oder auch bei uns im Verein, der aktive Bereich, der erstreckt sich wirklich vom 7-Jährigen oder 7-Jährige bis hoch zum 80-Jährigen. Wir bieten als Verein ja auch Training an für die Mitglieder. Das teilt sich dann natürlich, das Jugendtraining, das Erwachsenentraining. Aber ich glaube, das ist auch, wo man sicherlich erwähnen darf, im Tauchsport eine tolle Sache. Wir haben Tauchgänge oder auch Leute, die da unterwegs sind, mit drei Generationen zusammen ihr Hobby ausüben. Das ist, glaube ich, schon eine tolle Sache und auch im Tauchsport jetzt einmalig, ja.
Wo seht ihr altersmäßig dann die Grenze? Gibt es da irgendwo ein Limit? Ich meine, ihr habt gerade 80 gesagt. Gibt es da irgendwo eine Obergrenze, dass man sagen kann, ja, irgendwo ab einem bestimmten Alter wird es dann vielleicht kritisch, hat man irgendwo vielleicht nicht mehr so das Gleichgewichtsgefühl oder irgendwie nicht mehr das Empfinden für die Tiefe, keine Ahnung. Gibt es da irgendwo ein Limit oder ist das ganz individuell und kann jeder so lange tauchen, wie er eigentlich sich gut fühlt und wie er Kraft und Motivation dazu dann
hat? Ja, nee. Also wie gesagt, das ist dann, wenn man einen Tauchschein hat und richtig tauchen geht, gibt es auch eine tauchärztliche Untersuchung, die man je nach Alter jedes Jahr oder alle 3 Jahre machen muss. Da ist eigentlich nach oben offen. Wenn jemand gesund ist und sich gut fühlt, dann darf der auch so lang tauchen oder kriegt auch das ärztliche Attest. Ist eher so bei den Kindern oder bei den Jugendlichen, wo man einfach sagt, im Wachstum oder so, Das sagen wir dann erst, dass man ab 12 oder ab 14 anfängt, den Tauchschein zu machen, dass da einfach alles passt in der Jugend, dass da mit dem Wachstum nichts ist und so. Also eher unten die Grenze, wo man da einfach schauen muss. Ja.
Also doch schon ein bisschen mit fortgeschrittenem Alter, also U10 oder irgendwo würdet ihr nicht empfehlen oder nicht ausbilden. Also das ist eher kein guter Rat.
Genau, also bei uns in der Jugendgruppe, wie schon gesagt, sind auch 8-Jährige dabei, aber da ist das Training oder an sich das Tauchen dann einfach auch dem Alter angepasst. Die dürfen schon auch mal ans Gerät, aber das ist eher im Hallenbad dann und die dürfen da nicht ins Freigewässer oder nimmt man da nicht mit in größere Tiefen. Wenn die in 2 Meter rumpluppen dürfen mit der Taucherflasche, dann sind die vollkommen zufrieden und lernen so den Tauchsport können und können dann später den Tauchschein machen. Ja.
Ja, und ihr habt auf jeden Fall dann auch Equipment, habt ihr gesagt. Das heißt, wenn jetzt jemand zu euch kommt und entweder tauchen lernt oder einfach mal tauchen möchte, der muss nicht unbedingt dann sein eigenes Equipment, das wahrscheinlich auch einen Haufen Geld kostet, erwerben, sondern er hat die Chance auch bei euch zunächst mal irgendwie mit Leihgeräten irgendwie zu arbeiten, oder?
Genau, also bei uns, wir kommen ja aus der Vereinsschiene her, bei uns ist es so gedacht, dass alle zu uns kommen können, die auch, also wir sind nicht kommerziell, und sagen, okay, das Tauchen kann man sich leisten. Ja, es wird für wenig Geld das Equipment ausgeliehen und dadurch kann sich jeder dann nach und nach das holen, wo er sagt, okay, ich habe daran Spaß, ich brauche jetzt zum Beispiel einen Tauchcomputer, jetzt hole ich mir halt irgendwann mal meinen eigenen, weil das ganze Equipment insgesamt ist halt schon eine etwas teurere Angelegenheit im ersten Moment. Wenn man sich alles auf einmal holt, holt man sich nach und nach was, ist es dann eher günstiger.
Was braucht man denn alles, wenn ich höre Tauchcomputer, dann wird es schon ruhig, denke ich, Hightech. Was braucht man denn alles? Also wenn jetzt ein Einsteiger in Richtung Bad oder
genau,
See,
also
sich vorstellt, irgendwo mal tauchen zu gehen, was muss man denn alles dazu haben?
Also das Wichtigste ist erstmal, um was sehen zu können, eine Tauchmaske. Ja, die kriegt man überall in jedem Sportgeschäft. Dann, wenn man wie beim Schnorcheln, also wenn man mehr schnorchelt, hat man einfach noch den Schnorchel, dann ein paar Flossen.
Das ist auch das, was wir das ABC nennen, also die Grundausrüstung vom Tauchen, vom Taucher, ne, wo immer hat.
Genau, und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Da kann man schon mal viel damit machen.
Was
und
ist mit Anzug, Neopren oder so?
Das kommt dann immer so nach und nach. Also der Neopren ist dann so der Kälteschutz, den man hat. Da gibt es verschiedene Größen, also so 3 mm, 5, 7 und ein Trockentauchanzug. Trockentauchanzug sind so Sachen für Leute, die etwas Ärger frieren beim Tauchen, ja, oder
oder im Winter tauchen gehen, wo die Nassen nimmer tauchen gehen. Ja,
ja, genau. Und sonst, also ich habe zum Beispiel einen 7 mm Tauchanzug und komme damit super klar. Ich bin damit auch in Ägypten getaucht, weil man halt einfach nach einer gewissen Zeit, der Körper kühlt aus, da durch das Wasser, durch die längere Zeit da unten und das ist einfach der Wärmeschutz. So, und wenn man den dann hat, dann kann man anfangen zum Beispiel mit einem Tauchcomputer, der ist dann, wenn man ein bisschen weiter ausgebildet ist, wichtig, um zu gucken, um selbstständiger zu tauchen, um Sachen, auch Gruppen zu führen mit Tiefe, Zeit, Temperatur. Genau, so das so im Groben gesagt und einfach. Und dann kommt irgendwann mal noch die Flasche hinten drauf, wo der Sauerstoff herkommt. Die Luft herkommt. Und dann halt noch die Atemregler.
Ah, ja, meinst du, die Ausrüstung kann schon 1.500 aufwärts kosten, eine komplette. Und das ist halt für viele, die anfangen, klar, die wollen das erstmal ausprobieren, Tauchschein machen. Und das ist halt gut im Verein, wo ich halt in der Woche für ein paar Euro mir das mal komplett leihen kann. Gell? Und das ist und dann nach und nach halt mir meine eigene Ausrüstung zusammenstellen kann.
Ja, ja. Also von daher, wer es mal probieren will, bei euch kann man vorbeikommen, dann das auch mal ausleihen.
Genau.
Ja. Also jedenfalls das Equipment für den Einsteiger, das, was ihr gerade beschrieben habt, nochmal zu dem Tauchcomputer kurz. Gibt einem der dann auch irgendwo an, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo zu einem bestimmten Riff irgendwo tauchen wollte, im Freien oder im Schwimmbad, was weiß ich, die linke Ecke suche, dass der mir sagt, jetzt muss ich links halten oder rechts halten, so eine Art Navi und sowas?
Nee. Also im Tauchcomputer ist noch keine Siri und keine Alexa drin, das gibt's noch nicht. Ja. Es ist einfach so, auch im Tauchsport hat sich das durchgesetzt, dass es sicherer wird. Klar, früher Standardausrüstung ist die Taucheruhr oder einfach eine Uhr, wo mir zeigt, wie lange ich drin bin und ein Tiefenmesser und klar, meinen Flaschendruck muss ich kontrollieren, das sind so die drei wichtigsten Geräte, die ich brauche und mit der Zeit hat man das einfach in einen Tauchcomputer zusammengefasst, wo eigentlich alles auf einem Display ist, wo ich es immer sehe, sofort, vielleicht sogar das von meinem Tauchpartner noch, was er hat, das ist einfach so auch der Trend und macht das Ganze auch sicherer dann am Ende, ja.
Jo. equipmentmäßig, gibt es da irgendwo neue Trends oder Themen, wo man sagen kann, da tut sich auch technisch irgendwo was oder... Mhm. Ja,
also
entwickelt sich da auch immer noch was?
Ja, also das ist aber dann nicht mehr im Rahmen des Sporttauchens mehr, sondern das geht dann eher in diese Techniker-Schiene, aber da haben wir eigentlich eher weniger damit zu tun. Wir haben eher diesen Bereich Sporttaucher, der geht bis zu 40 Meter, das ist so das Maximum, wo wir gehen auf die Tiefe und alles, was tiefer ist, ist dann dieses Techniktauchen.
Ja, verstehe. Verein jetzt, ihr seid ein relativ großer Verein, gibt es jetzt hier wahrscheinlich dann auch in der Umgebung andere Vereine, also ganz konkret, ich glaube in Langenau gibt es ja auch die Unterwassersportgruppe,
ja, genau.
Mit dem Simon Bunz, den wir ja auch schon im Mai im Radio hatten, Unterwasser-Rugby-Gruppe oder seine Tauchgruppe und die Mannschaft, also sind hier im Umfeld auch viele verschiedene andere
Vereine? Ja, jetzt so gerade Langenau, Biberach, auch in Ulm gibt es nochmal einen Verein, einen kleineren und mit Dennis sind wir auch zusammen, zum Beispiel haben wir gerade die vier Vereine haben gesagt, komm, wir pachten zusammen Teil von einem See.
Ja.
Das ist hier draußen in Ludwigsfeld im Baggersee, wo wir einfach auch mit unseren Mitgliedern tauchen gehen können. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn sich da die Vereine zusammentun und ihren Mitgliedern sowas ermöglichen, was jetzt vielleicht ein einziger Verein nicht sich leisten könnte. Ja.
Gibt es international oder national dann oder irgendwie vielleicht auch im Land dann irgendwie so, was weiß ich, so eine Tauchassoziation,
ja, genau.
Irgendwie, wo man sich dann auch irgendwo zusammentut, austauscht,
genau.
Irgendwie Erfahrungen.
Es gibt ja die zwei großen Verbände, das ist eine Paddy, wo man vielleicht oft aus der Werbung kennt, das ist eher das Kommerzielle. Mhm. Und jetzt, wir sind in der CMAS organisiert, da gibt es hier in Deutschland auch der Verband Deutscher Sporttaucher, der bundesweit agiert und dann ist das ja wie in anderen Sportarten, wir haben auch den Württembergischen Landestauchsportverband, WLT, wo einfach auch viel für die Vereine gemacht wird, auch in der Ausbildung von der Tauchlehre und so, wo man unterstützt wird und die machen da ganz viel, die Verbände, also das in Deutschland ist doch sehr gut organisiert auch, ja.
Wie ist das international im Vergleich? Haben wir in Deutschland viele, die tauchen und in anderen Ländern vielleicht mehr oder weniger oder also Deutschland ein Land, in dem es besonders viele Taucher gibt oder ist das überall gleich gut verteilt?
Ja, ich glaube schon, dass es insgesamt für die Länder abgesehen prozentual gleich verteilt ist, ja, aber Deutschland ist da schon mit dem VDST, die machen da ganz viel und bringen da auch ganz viel ein in dieses CMAS, sind da schon sehr weit vorne dran und engagiert, was uns als Taucher dem Verein auch gut tut, ja.
Also auf jeden Fall in Deutschland gute Chancen, gute Möglichkeiten und wie ist das überhaupt dann mit Gewässern, mit Seen, haben wir in Deutschland, ja, glaube ich, mäßig viele, oder? So die ganz großen Seen, Bodensee fällt mal ein.
Wir haben doch einiges, aber es ist auch nicht überall erlaubt zu tauchen.
Ach,
das ist einfach reglementiert. Zum Teil sind es auch Badeseen, wo man einfach sagt, okay, da kannst du jetzt, wenn du tauchen möchtest, von morgens 8 bis 10 darfst du da rein oder da nicht. Jetzt bei uns an unserem gepachteten See, da können wir immer rein, außer im Winter, da gibt es eine Winterruhe. Und sonst, wie gesagt, dann gehen wir auch ganz schnell mal an Bodensee oder Österreich hat sehr schöne, große, kalte Gebirgsseen, die auch einen gewissen Reiz liefern, ja, bis dann, ja gut, und dann gehst du schon nach Kroatien, in die Schweiz zum Flusstauchen an Lago Maggiore, also es gibt ganz viel und es ist irgendwie, glaube ich, auch für jeden irgendwas dabei. Wir haben natürlich auch Mitglieder, die eher nur das Salzwasser mögen, also dann nur Mittelmeer oder Great Barrier Reef oder Rotes Meer oder so, das sind natürlich dann größere Touren, wenn man tauchen will, an Urlaub oder so, aber wir haben auch bei uns auch ganz viele Mitglieder, die es einfach auch mögen, im Baggersee zu tauchen.
Ja, wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja hier einen Fuller Baggersee, wir haben verschiedene, was in Richtung Senden da draußen ist einer. Geht er dann da auch zum Tauchen hin oder ist euch das zu klein, zu nah? Oder?
Ja, unser See ist fast noch kleiner, wenn wir gepachtet haben.
Ja.
Aber es ist einfach die regionale Fischvielfalt oder was da dann an Pflanzen ist und wir haben da einen ganz schönen See, der wirklich einen super Bewuchs hat, unter Wasser Hechte drin sind, Barsche, Saiblinge, ja, Karpfen. Wenn man das einfach mag, tauchen, dann findet man da auch schon einen Reiz. Und es ist einfach auch erstaunlich. Wir haben ganz viele, die immer sagen, wenn man See die trifft, was sieht man denn? Das Ding ist, wenn man Baggersee von oben anguckt, dann ist der ja eigentlich dunkel oder schwarz bald schon, je nachdem. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn man unten ist, am Grund entlang, da ist eigentlich fast genauso hell wie oben. Ja. Das ist eine Faszination vom Baggersee. Ich als Kind hatte auch immer Angst, im Baggersee draußen reinzuspringen, weil der irgendwie für mich dunkel war. Und sobald ich tauchen angefangen habe, war das für mich gar kein Thema, weil ich gewusst habe, wie es eigentlich unten auch aussieht. dass das gar nichts Schlimmes ist. Ja.
Er hat gesagt, man darf gar nicht überall, wo ein See ist, zum Tauchen rein. Wo erkennt man das oder weiß man das einfach, wo man tauchen darf und wo man nicht tauchen darf? Ja. Gibt es an den Seen dann irgendein Schildchen irgendwo, was weiß ich, wo dran steht, Tauchen erlaubt oder Tauchen nicht erlaubt? Ja, oder
wie zum großen Teil ist das an den Seen auch direkt. Und die Taucher haben auch ein Tauchseenportal. Das heißt, wo man sich, ich meine, am Ende muss man sich erstmal selber informieren, ob es erlaubt ist, nicht einfach hingehen. Ja. Und da gibt es ein Portal, da kann man das auch nachlesen, wo dann drin steht, ist es erlaubt oder einfach nicht erlaubt. Ja.
Mhm. Muss man sich dann da den See dann auch mit den Badenden unter Umständen teilen oder ist das immer strikt abgegrenzt oder kann es sein, dass ein Schwimmer irgendwann mal kommt und dann einen von unten dann plötzlich hebt einen, weil plötzlich ein Taucher hochkommt
oder ist das so? Ja, also sagen wir es so, an manchen Badeseen ist das mit völlig suggeriert, dass Taucher und Badegäste beide im Wasser sind, dass da nimmt man eigentlich aufeinander Rücksicht, aber bis jetzt habe ich jetzt noch keinen Vorfall gehabt, wo sich ein Badegast darüber beschwert hat. Die meisten Kinder haben sich eher darüber gefreut, über die Blubberblasen.
Ja, nicht, dass einer denkt, da kommt ein großer Fisch von unten mit ein.
Ja, dass da jemand erschreckt, weil es von unten blubbert oder so. Da muss man schon gucken. Aber bisher, also das regelt sich an den Szenen, wo es gemischt ist und ansonsten ist es zeitlich reglementiert oder wissen die Leute dann auch Bescheid. Ja.
Sehr schön. Gut, ich denke, wir spielen mal Musik und anschließend sprechen wir über die Ausbildung, die verschiedenen Kurse, Trainings, wie das überhaupt alles so geht und welche Scheine es überhaupt gibt beim Tauchen. Spielen wir aber erstmal Musik. Was haben wir drin liegen? Das ist die Musik von Schiller und zwar der Titel heißt Zenit, zusammen mit Klaus Schulze. Hören wir an. Hier ist also Schiller. Wir sind wieder da. Willkommen zurück bei der Plattform. Hier heute Nachmittag mit dem Thema Sporttauchen und der Sporttauchergruppe Ulm, neuulm.de. Meine Studiogäste sind Nico Keller, der Vorstand und Jugendleiter, und Jasmin Kaufmann, die Jugendleiterin des Vereins. So, jetzt haben wir schon gerade über Tauchen gesprochen und ich glaube, so dass die Musik hat auch so ein bisschen was Beruhigendes gehabt, oder? So ein bisschen wie unter Wasser dahingleiten, Jasmin, oder?
Ja, schon ein bisschen. Komm mal in die richtige Richtung.
Ja, das war auch gerade so mein Gedanke, wie ich das gehört habe. Also irgendwie so vor sich hin, irgendwie, naja, blubbern ist falsch gesagt, aber zumindest
Schweben.
Schweben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen erfahren über die Ausbildung zum Sporttaucher oder zum Tauchen überhaupt. Ich weiß nicht, ist Sporttauchen und Tauchen, kommerziellen Tauchen wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied? Oder ist das? Oder gibt es überhaupt kommerzielles Tauchen? Also diejenigen, die irgendwo was aus dem Wasser fischen müssen, weil irgendwo was weiß ich.
Ja, das sind dann schon die Berufstaucher oder wo man es von der Feuerwehr kennt oder THW, wo dann ja sicher, ich denke, da kommen ganz viele aus dem Sporttauchen, wo dann einfach sagen, ich will das vielleicht noch in der nächsten Stufe oder beruflich machen, wo dann da weitermachen, aber wie gesagt, bei uns geht es jetzt geht's nur um Sporttauchen im Verein. Ja.
Und jetzt Ausbildung zum Taucher, also das jetzt oder zum Sporttaucher, eine definierte Ausbildung, die irgendwo normiert ist oder macht jeder Verein so sein eigenes Programm? Erzählt mal darüber, wie das dann so geht. Also jemand, der jetzt zu euch kommt und sagt, ich möchte Tauchen erlernen, ich habe Interesse, jetzt einen Kurs zu absolvieren oder eben dann Tauchen zu lernen. Was muss der erlernen? Also, was gibt es da für Kurse und so weiter, Prüfungen?
Also die meisten kommen erstmal zum Schnuppertauchen und probieren es erstmal aus bei uns und gucken einfach mal, liegt es mir überhaupt, bevor man so einen kompletten Tauchkurs macht. Das ist so eher die erste Station, wo wir haben, wie wir jetzt zum Beispiel am Samstag haben wir auch Schnuppertauchen, da kommen meistens dann die Nachfrage, oh ja, hat mir super gefallen, vor allem wenn sie dann auftauchen mit dem strahlenden dem Gesicht und sagen, ja, jawohl, ist meins und kommen dann zu uns und dann wird dieser Basistauchkurs gemacht bei uns. Das sind Schwimmbadeinheiten und Theorieeinheiten, wo Physik beigebracht wird, was eher ein bisschen trocken ist am Anfang. Und aber wenn man dann selber taucht, irgendwann mal versteht man das auch dabei. Das ist so Learning by Doing. Und dann sieht man so manches auch mit dabei.
Es ist eigentlich auch ein bisschen wie einen Führerschein machen. Ja. Also man muss schon sagen, tauchen, man verlässt ja so das Element vom Menschen und geht da unter Wasser, wo wir eigentlich jetzt so nicht hingehören. Und da ist es schon wichtig, dass man sich da auskennt, was da so passiert. Der Wasserdruck, wenn man abtaucht, ist ein wichtiges Element, wo ganz viel nachher damit zusammenhängt mit anderen Sachen, auch die Technik, und das muss man sowohl im Hallenbad üben, im Tauchkurs, wie auch, wie die Jasmin schon gesagt hat, in der Theorie. Da gibt es Theorieabende, wo man das ja sich doch auch ein bisschen da in die Thematik reinbüffeln muss. Ja.
Wie viel Theorie ist es dann? Oder beziehungsweise muss man dann erst die Theorie erlernen, bevor man das erste Mal dann ins Wasser steigt? Oder wie?
Ja, das mischt sich. Also mit dem Theorieunterricht beginnt auch die Praxis im Hallenbad. Klar, anfangen tut man immer mit dem, wo ich vorher gesagt habe, mit dem ABC, also der Umgang einfach mit Maske, Schnorchel und Flossen, die Basics, die man immer hat, ob man jetzt bloß im Meer oder im Schwimmbad schnorchelt oder danach auch die Flasche dabei hat zum Gerätetauchen. Das ABC haben wir immer dabei, das ist so der allererste Einstieg. Und dann dürfen die Tauchschüler aber auch ganz schnell ans Gerät mit unseren Tauchlehrern. Und dann werden die Übungen und einfach die Gewöhnung an das Wasser, an das Element. Man schwebt da ja unter Wasser, also ist ja gar nicht so, wie wenn man jetzt gehen oder laufen oder rennen. Man muss ja auch gucken, wo ist da oben und unten und sich mal drehen und so. Und das wird da einem alles in Ruhe beigebracht und eben nebenher die Theorie gemacht. Also ja, das ist so der Einstieg. Und das ist auch in, wo ich vorher gesagt habe, unsere Verbände, der VDST oder CMAS weltweit, regelt das, wie das beigebracht wird, was da vermittelt werden muss und wie die Übungen ablaufen. Das ist dann wirklich schon einheitlich.
Nebenbei, es müsste doch von den Auftriebskräften dann auch zwischen Süß- und Salzwasser irgendwie ein Unterschied sein. Das heißt, ja. Wasser trägt einen mehr nach oben.
Ganz genau.
Ja. Mehr ja. Ab. Ja. Das müsste also, mir gerade ein, weil wir die Physik oder in die Physik.
Genau, das ist ein guter Punkt, der bei uns in der Tauchphysik dann kommt, wo man einfach schauen muss, ja, im Salzwasser muss ein Taucher mehr Blei mitnehmen. Er kommt, wenn er abtauchen will, mit Anzug, das hat ja alles Auftrieb, das lernt man da. Und wenn man, dann sind die da im Meer plötzlich, ihren ersten Tauchgang, haben hier auch wieder die 6 Kilo umgeschnallt, bei uns am Baggersee und da ist alles anders, der kommt gar nicht runter. Ja. Also da muss er mehr mitnehmen, ja. Da ist der Auftrieb größer. Ja.
Also das ist dann auch ein Thema, was ihr dann in der Physik unterrichten würdet, dass die Auftriebskräfte einfach da sind und andererseits aber auch ein Druck. Ich weiß, wenn man so ein bisschen schon unter Wasser taucht, kriegt man schon einen gewissen Druck auf die Ohren und der ist ja dann auch ganz immens und die
Tiefe. Genau, ja, das geht ja eigentlich bei vielen sofort los, wenn sie einen Meter der Kopf oder man springt vom Sprungbrett rein, auch im Freibad oder am Baggersee, kriegt so einen Druck auf die Ohren. Ja, und das muss man einfach gleich wissen, was man da macht. Da muss man einen Druckausgleich machen, da hält man die Nase zu und bläst da leicht Luft dagegen, dann macht es in den Ohren leicht Klick und somit umgehen wir das, dass wir tiefer wie 2 Meter kommen. Und solche Sachen, genau.
Okay, und jetzt so ein Kurs, also wenn jetzt jemand das macht, wie viel Zeit insgesamt, ist es eine Frage von Wochen dann oder von Monaten oder wie viel insgesamt, also wenn jetzt einer sich überlegt, na, nächsten Sommerferien gehe ich, möchte ich gerne tauchen gehen, wann muss derjenige dann anfangen, also jetzt mal angenommen, es wäre zu dem Zeitpunkt, wo er dann sich vorstellt, beginnen zu können, auch einen Termin oder von der Schule oder im Training, also wie lange würdet ihr schätzen, braucht jemand, der jetzt also noch nichts kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal vielleicht selbstständig im Urlaub irgendwo dann auch unter Wasser gehen kann oder dann bei euch im Verein mit Leuten. Also wie lange würde so eine Ausbildung dann dauern, so eine Basic-Ausbildung?
Also das ist jetzt vielleicht auch der Unterschied, wo wir zum Verein sind, zu kommerziellen, wo wir einfach sagen, der ist dann fertig, wenn er fertig ist. Also wir setzen dem keine Deadline und sagen, ja, wenn der einer mal länger braucht oder so. Aber in der Regel, wir jetzt im Frühjahr, wir haben ja jetzt am Samstag Schnuppertauchen und im Februar beginnt bei uns der nächste Tauchkurs. Wir machen im Verein einen Tauchkurs im Jahr. Das machen wir bewusst vor dem Sommer, dass die Leute jetzt eigentlich im Hallenbad und bei uns im Vereinsheim die Theorie lernen können und die Praxis und dass sie dann im Sommer fertig sind und das beinhaltet 6 Theorieabende zum Beispiel und im Hallenbad ist man auch so 6-7 Mal, wo dann die Praxis umgesetzt wird und wenn da alles soweit klappt, dann dürfen sie ihren ersten Freiwassertauchgang im Baggersee machen und dann heißt es einfach tauchen, 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 dass man sich da einfach noch besser dran gewöhnt und das übt. Ja. Und das ist wie beim Laufen, manche Kinder oder manche laufen gleich und schneller und manche brauchen einfach ein bisschen, das ist unterschiedlich. Ja.
Gibt es denn da eine genormte Prüfung, die der Neutaucher oder derjenige, der das gerne dann machen möchte, absolvieren muss? Eine, was weiß ich, bundesweit oder international gültige irgendeine Prüfungs-
Ja, genau, da gibt es einen Prüfungsbogen, der ist dann von CMAS vorgegeben, der ist dann bundesweit, wo man dann ausfüllen muss, ist jetzt im Basic-Tauchkurs einfach, ist auch Multiple Choice und dann füllt man den aus und dann wird der korrigiert, ja, aber ist eigentlich nicht so schwer.
Ja. Wenn man jetzt in Urlaub fährt, zum Beispiel Malediven fliegt oder so und dann ins Wasser gehen möchte, müsste man dort diesen dann auch vorzeigen, dass man dort dann auch rein darf.
Genau, oder? Den Tauchschein, wenn man dann in Urlaub geht, nimmt man seine Taucherkarte mit oder seinen Tauchschein, sein Brevet und zeigt, dass das ja international gültig von uns auch und zeigt das vor Ort. Und die Tauchbasen, die haben ja auch erfahrene Tauchlehrer, die schätzen das dann ein, die sehen dann, wann man den Tauchschein gemacht hat. Also wie gut kann man denn schon tauchen? Ist ja auch ganz toll bei den Tauchern, wir führen ja Logbuch, das heißt, jeder Tauchgang wird protokolliert und aufgeschrieben und die Tauchbasen wollen natürlich auch sehen, wie viele Tauchgänge hat der schon, wo war der Tauchen, wie tief und da können die das schon einschätzen und können dann ein bisschen besser planen, wie man mit dem dann tauchen geht im Urlaub.
Ja, und umgekehrt, wenn man im Ausland so einen Taucherschein machen würde, ich weiß nicht, jemand, der vielleicht im Urlaub sich überlegt, also den quasi nicht in Ulm zu machen, sondern im Urlaub zu erwerben, das wäre auch möglich und der dürfte dann trotzdem auch in Deutschland tauchen. Also das ist ein international dann ähnliches und gleiches. Und,
genau, das wird dann halt nur in einer anderen Zeit abgesprochen, also oder gemacht. Zum Beispiel SSI und Paddy machen, das ist ja diese kommerzielle Schiene, da macht man das zum Beispiel in einer Woche. Was je nachdem Gutes oder Schlechtes, je nachdem wie viel Zeit man benötigt, ja. Aber man darf dann überall mit diesen Kärtchen, wenn man das Privé hat, tauchen. Es kommt natürlich auch drauf an, was für eine Stufe man hat. Da gibt es verschiedene Stufen und wenn man natürlich eher weiter unten ist, braucht man halt noch jemand, der noch dabei ist beim Tauchen oder die Gruppe dann halt führt und je weiter höher man ist, führt man dann selber dann irgendwann die Gruppe.
Würdet ihr sagen, dass es generell immer sinnvoll ist, einen Partner mitzunehmen, dass man nicht ganz alleine tauchen soll? Dass man das so irgendwie gehört haben, dass man immer noch einen Buddy dabei haben soll? Irgendwie
ja,
so?
Ja, also die erste Regel ist, man taucht nie alleine. Man taucht wirklich nie alleine. Man hat immer einen Buddy dabei, weil es kann immer was passieren. Es braucht ja noch nicht mal was vom Tauchen her passieren, sondern, keine Ahnung,
großer Fisch.
Man hat kurz Panik oder...
Naja, wenn man allein taucht, kann man es ja auch niemand zeigen unter Wasser. Ja,
oder was genau, man kann auch sich nicht unter Wasser dann auch zwischendurch, unterhält man sich auch, ja, über Zeichensprache dann natürlich, was dann auch sehr witzig ist, weil wenn man es manchmal nicht gleich kapiert, was der andere von einem will, ja, dann muss man dann schon öfters auch mal unter Wasser lachen. Oder es sind auch witzige Situationen unter Wasser.
Das stelle ich mir aber schwierig vor, wie lacht man unter Wasser, ohne sich zu verschlucken oder
irgendwas? Ja, man atmet ganz normal durch den Atemregler, ich habe ein Wortfasching, es tut mir leid. Ja. wir atmen ja hier auch ganz normal. Ja. Und da ist es da einfach nur durch den Automaten, das ist nichts anderes.
Ja, aber was ist zum Beispiel, wenn man niesen muss oder so, kriegt man da trotzdem dann irgendwie? Oder?
Ja, ich muss öfters unter Wasser niesen, ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt einfach so. Meine Tauchbuddies lachen sich da immer schlapp daneben, ja. Es kann halt passieren, dass dann halt die Maske kurz voll läuft und muss man die halt wieder ausblasen. Und dann ist auch alles wieder gut. Aber ist gar kein Problem.
Man kann eigentlich alles machen, ne?
Ja.
Es gibt auch manchmal Leute, die auf dem Boot seekrank waren und denen ist schlecht, die gehen ans Wasser, was sie eigentlich da nicht machen sollten in dem Fall. Und dann gleich nach unter Wasser halt sich da erleichtern müssen und so. Ja, ist unangenehm, aber theoretisch ist da alles möglich. Ja. Jetzt, ob Niesen so gesund ist, wenn ich jetzt ein bisschen tiefer bin, weil man muss ja überlegen, wir haben vorher gesagt, der Wasserdruck, da ist, das heißt, man bewegt ja auch mehr Luft beim Atmen und beim Niesen kommt da schon Luftstoß dann zusammen, ja. Aber am Ende geht das alles, das ist kein Problem, ja.
Ja, wer sagt, alles machen, naja gut, wenn jetzt einer Hunger bekommt, dann geht natürlich nichts, das ist klar.
Geht schon.
Das geht auch.
Ja. Ich habe auch schon, also oftmals ist bei uns so, wenn einer einen runden Tauchgang hat, jetzt so der 100. oder der 500., dann nimmt man auch ab und zu so kleine Süßigkeiten mit oder so ein kleines Piccolo-Fläschchen, das ist natürlich dann nur ein Spaßtauchgang auf 2-3 Meter oder am Schluss, wo man sich trifft und da isst man da Gummibärchen oder probiert da mal einen Schluck zu nehmen oder so, aber ist natürlich schon schwieriger, ja.
Also, jedenfalls, es gibt dann diesen Schein. Jetzt muss ich mal nachfragen, gibt es dann auch dann verschiedene Klassen von Scheinen? Eine, die vielleicht noch irgendwo zusätzlich irgendwo eine Qualifikation beinhalten oder sind das einfach basic und dann ist gut? Oder gibt es da jetzt so einen Vertiefungsschein, der vielleicht noch irgendwie für, Küsten, für besondere Tiefen oder für besondere Gefahrenzonen oder keine Ahnung, für irgendwelche speziellen Dinge dann noch die Zusatzqualifikation liefert? Oder was gibt es da noch? Oder was, wie genau ist das,
schaut das aus? Der Basic ist dafür, dass man mal einen Einstieg hat und mit mit erfahrenen Tauchern tauchen kann. Und wenn man dann da gewisse Tauchgänge hat, kann man sich da weiterbilden lassen. Auch bei uns im Verein. Das ist, machen wir für unsere Vereinsmitglieder auch kostenlos. Da ist jede Ausbildung umsonst dabei durch unsere Ausbilder. Das nächste nennt sich dann CMAS 2 Stern oder Silber, Tauchschein Silber. Da geht es dann schon darum, dass ich mich unter Wasser selber orientieren kann, mit dem Kompass, dass ich führen kann. Ja. Und die nächste Stufe jetzt bei den Sporttauchern ist dann der Gold- oder CMS-3-Stern. Das ist eigentlich so jetzt in der Taucherstufe die höchste Stufe, wo einfach mehr Übungen dazukommt und wo man beweisen muss, dass man unter Wasser viele Situationen, wenn mein Tauchpartner ein Problem hat, dass ich damit gut umgehen kann. Ja?
Ja.
Und dazu, das ist eigentlich das ganz Spannende, gibt es Spezialkurse. Das heißt, im Tauchen gibt es Kurse wie Nachttauchen, wie Orientierung, wie Flusstauchen, Strömungstauchen, Eistauchen, Trockentauchen. Also da gibt es ganz viele Special-Kurses, wo man machen kann, wo man einfach gezielt jetzt gewisse Sachen macht. Das erste zum Beispiel ist gerade das Orientieren. Das machen ganz viele Tauchkursabsolventen. Sobald sie dann tauchen können, machen sie Orientieren und dann lernt man so Kompass, wie muss ich da unter Wasser drauf achten, welche Kurse gibt es da, Dreieckskurs, Vierieckskurs, natürliches Orientieren und das ist immer ganz interessant. Also da kann man sich recht weit fortbilden. Außer es gibt natürlich auch noch welche, die dann nach dem allem sagen, ich will eigentlich auch Ausbilder werden und will da in die Ausbilderschiene und dann geht das wieder von vorne los, wo man dann einfach sich da wieder qualifizieren kann, von einem Tauchlehrer 1 Stern bis Tauchlehrer 3 Stern und so begleitet einen das durch. Ja. Mhm. Also da kann man sich austoben und viel machen. Man kann sich auch Zeit lassen oder macht einfach nur den Tauchschein. Wo ich gerade vorher gesagt habe, unser ältestes Mitglied, wo über 80 ist, ich glaube, der hat nur den Grundtauchschein, hat aber schon über 5000 Tauchgänge. Ja, der ist fitter wie alle anderen und hat einfach die Qualifikation nicht, weil er die nicht braucht. Der sagt, das ist in Ordnung, das reicht. Mhm. Ja, und das ist auch in Ordnung. Das kann jeder für sich entscheiden oder machen, wie er da Lust hat. Ja,
und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch so spezielle Tauchformen, wie das Apnoe-Tauchen zum Beispiel, wo dann die Leute dann noch tiefer runtersinken und dann mit Luft anhalten, glaube ich, auch arbeiten. Also sowas, das ist ein Thema, das nicht bei euch stattfindet.
Doch, ja? Doch, das findet schon bei uns statt, weil das gehört auch mit zur Ausbildung dazu. Es kann ja auch sein, dass ich mal ein Problem habe und mir geht, weil ich einfach mich verrechnet habe oder Blödsinn gemacht habe oder einfach irgendwas schiefgegangen ist bei der Berechnung oder Planung und ich habe keine Luft mehr und dann muss ich gucken, wie ich dann nach oben komme. Und wenn ich dann weiß, okay, ich komme 25 Meter ohne, dass ich verstick oder Luft oder Wasser einatme an die Oberfläche, ist das schon wichtig.
Mal der noch sein Tauchpartner dann, weil ihm hilft. Ja. Aber Apnoe ist ja ein wichtiger Bestandteil im Training, im Hallenbad. Da hat man nicht immer Gerät dabei und lernt einfach auch Luft anhalten. Das ist ja eine Trainingssache, wo man sich beibringen kann. Wie lange halte ich, kann ich die unter Wasser die Luft anhalten mit Meditation, mit Entspannung und so. Mhm. Und das Gleiche ist dann auch am See oder am Riff, im Meer. Ich muss nicht immer unbedingt ein Gerät dabei haben. Ich kann auch wirklich nur mit meinem ABC, mit meiner Maske, dann einfach mal abtauchen in das Riff runter und das so erforschen. Das ist einfach nochmal ja, was ganz anderes, weil du, da bist nur du ohne die Technik, da hört man auch nicht das Atmen, sondern es ist einfach mit einem Atem runter und dann das Genießen. Also ist eine ganz besondere Form des Tauchens und macht auch süchtig. Wir bieten das ab und zu im Verein an, dass sich da unsere Mitglieder einfach weiterbilden oder das weiter trainieren können und das ist eine ganz tolle Sache, wird auch sehr gut angenommen. Ja.
Schön. Wir spielen wieder Musik, würde ich vorschlagen. Schon wieder 20 Minuten rum. 16:42 Uhr, wir spielen wieder Musik. Ich habe hier Aufliegen rausgesucht, die CD von einer Band Dizzy Bee und es war der 13. Titel, der heißt Someone Like Me. Den hören wir uns an. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Sporttauchen und Nico Keller und Jasmin Kaufmann von den Sporttauchergruppe Ulm, Neu-Ulm. So, eine Korrektur noch, das war der Titel Nummer 10, Back to the Roots. Ich hatte mich kurz vorher noch umentschieden, hat was Falsches anmoderiert. Also, Back to the Roots hieß der Titel. Gut, jetzt waren wir beim Sporttauchen, dann wollen wir die Zeit auch natürlich noch für uns nutzen. Wir haben jetzt schon gerade über das Apnoe-Tauchen und über die ganz besonderen Formen und auch von Ausbildung gesprochen. Jetzt wollten wir vielleicht noch ein bisschen bei euch schauen. Also, ihr habt auf jeden Fall ein sehr, sehr umfassendes Programm mit Jugendgruppe, die es bei euch gibt, sollte man vielleicht auch noch kurz ein paar Worte dazu verlieren, mit Auslügen, glaube ich, allen drum und dran. Wer jetzt zwischendrin vielleicht schon mal so ein bisschen online gehen mag, ihr habt auf jeden Fall auch eine Webseite.
Genau, ja. Das ist www.sporttauchergruppe.de. Da findet man eigentlich alles über uns, Informationen über uns zum Tauchen, zum Vereinsleben, sagen wir immer ein bisschen. Ja, viele scheuen immer zu sagen, ich will in einen Verein rein. Also bei uns muss man nicht in den Verein kommen und irgendwas arbeiten oder Vereinsarbeit leisten. Ja, bei uns wird man einfach Mitglied, hat dadurch viele Vorteile und muss eigentlich nichts machen. Ja. Das Tolle ist, dass bei uns auch eine Auslandskrankenversicherung dabei ist im Mitgliedsbeitrag. Wie schon gesagt, man kann zweimal in der Woche ein Training machen. Unsere Ausbilder stehen zur Verfügung, wenn man sich fortbilden will. Und ich glaube, das ist ein ganz rundes Programm für alle, von der Erwachsenen und der Kinder natürlich, unsere Jugend, ja. Mhm.
Ja, und ihr habt eine Jugendgruppe, wie wir schon gelernt haben. Wie viele Jugendliche sind da so derzeit dann aktiv?
Was also das ist also unterschiedlich, je nachdem. Also das ist, also unsere Jüngsten, die sind 7, 8 und unsere Ältesten 18. Also ist es von daher, manche schreiben gerade Abitur, aber so rund sind wir so 20 bis 30 manchmal.
Ah, ja. Und wenn die dann irgendwo ein bestimmtes Alter erreicht haben, wandern die dann in die Erwachsenengruppe sozusagen.
Und auch wenn sie es ungern tun, aber irgendwann, ja, irgendwo ist da dann mal ein Bruch. Viele, wo dann einfach Ausbildung machen oder auch studieren oder wegziehen, wo man dann sich dann irgendwo verabschiedet. Die hat man dann da 10 Jahre kennengelernt und das ist aber, glaube ich, ganz normal. Und viele schaffen dann oder gehen dann einfach zu der Erwachsenen, schaffen einen Sprung und machen dann da weiter, ja.
Oder kommen irgendwann mal wieder.
Oder kommen irgendwann mal wieder, ja. Nee, wir haben ja, unser Verein ist auch sehr jugendstark. Wir haben 80 Jugendliche von den 300, das ist schon eine ganze Menge. Und mit 20, über 25 im Schnitt im Training, da ist schon was los. Wir sind auch 3 Jugendleiter. Wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir das Training dann ein bisschen teilen und altersgerecht machen und bieten da immer was. Das Jugendtraining ist immer mittwochs um 19.45 Uhr im Hallenbad in Offenhausen. Solange keine Ferien sind, haben wir immer Training und uns ist wichtig, dass eigentlich ja alle da sind, wo Spaß am Wasser oder unter Wasser haben. Da ist jetzt auch kein Leistungsdruck, man macht da ganz viel im spielerischen Sinne und führt die an das Tauchen oder an die ganzen Sachen, wo man unter Wasser eben machen kann, spielerisch führen wir da heran und ja, bis jetzt haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ja. Macht man eigentlich dann auch irgendwie Erkundung von zum Beispiel jetzt von den Böden oder von also Meeresboden, was da so alles wächst oder einfach von den Tieren, die da umherschwimmen, dass man sagt, heute gehen wir mal, was weiß ich, so und so Fische angucken und morgen gehen wir die Pflanzen besichtigen. Ist dann auch die Erkundung vielleicht einfach der Umgebung, die man gerade da irgendwo erschwimmt oder betaucht, irgendwie dann ein bestimmtes Ziel oder dass man sagt, man reist heute dorthin, weil es gerade in dem See besonders interessante Fische und Pflanzen gibt und beim nächsten Mal woanders hin, was weiß ich, da hat es besonders ein Seeungeheuer, keine Ahnung. Ist das dann auch jetzt auch ein für die Auswahl des Ziels oder für das, was man als Programm wählt, dann irgendwie ein Kriterium oder ist Hauptsache unter Wasser und egal, was da umher
schwimmt? Also die Kinder sind eigentlich eher damit zufrieden, Hauptsache Wasser und Spaß. Ja. So, das ist so der erste. Und wenn dann das Gerät noch dazu kommt, dann ist nochmal doppelt Spaß dabei. Und wenn sie dann irgendwann mal noch ein paar Hechte oder kleine Karpfen irgendwann mal, wenn sie den Tauchschein haben, auch sehen, dann strahlen die über alles und das ist eigentlich unser Ziel.
Ein begehrtes Reiseziel bei uns immer Sea Life, weil jetzt gerade die ganz jungen Kids und Jugendlichen jetzt auch nicht immer ins Meer kommen, das ist auch kostenfrei und einfach sind sie dann vom Alter nicht so weit und da ist die Verbindung schon da, das merkt man denn schon an, das Element Wasser ist dann natürlich die überall gegeben, ja.
Ja, und was überhaupt findet man hier so jetzt bei uns in den Gewässern an Tieren oder an Fischen? Was schwimmt denn überhaupt an? Also was kann man, also bei uns keine Haie findet, klar, aber was kann man denn so alles überhaupt sehen unter Wasser, wenn man jetzt da tiefer in so eine Baggersee hier in Neu-Ulm oder irgendwo...
Also das meiste, was man so sieht, sind so Karpfen, Saiblinge, Hechte. Ab und zu mal, wenn man Glück hat, mal ein Wels. Der ist dann aber eher
versteckt sich
eher da vor uns. Dann Zander gibt es noch. Was hatten wir denn noch? So
alles mögliche.
Krebse hatten wir noch ganz viele.
Ja.
Ja.
Das sind eigentlich auch die Fische, wo jetzt in den Medien oder im Fernsehen eher weniger kommen, aber wo hier genauso rumschwimmen, ja, auch zu uns gehören und auch so interessant sind. Und das ist eigentlich schon, wenn man dann mit so Jugendlichen, mit so einem 12-, 13-Jährigen der erste Tauchgang macht im Baggersee, der weiß ja, er kann sich da noch nicht viel vorstellen und einfach mal eine halbe Stunde unten ist und dann kommen die hoch und wir sind noch nicht mal an der Oberfläche, da verzählen die schon, sind total begeistert und ich glaube, man erlebt das einfach anders. Das geht nur beim Tauchen und ich glaube, das macht das Tauchen aus, dass man da in die Welt eintaucht, nicht durch oder über die Fische schwimmt, sondern einfach mal mittendrin ist und das einfach mal so sieht. Ja. Das ist ja ganz besonders. Das ist ein besonderes Erlebnis.
Was mir noch gerade so in den Sinn kommt, ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwo da taucht, der darf nicht irgendwo jetzt irgendeine Pflanze oder einen Fisch oder irgendwas mit rausnehmen oder irgendwie sowas pflücken, keine Ahnung. Genau. Das glaube ich alles geschützt. Also man darf die Landschaft nicht verändern, indem man da umlaufen.
Also es gibt so ein Sprichwort auch von dem Herr Haas, wo wir damals vorher gesagt haben, tauche wie dein Schatten. Also das sagt genau das aus. Also wir gehen nur unter Wasser und schauen an, wir berühren nichts, man fängt jetzt auch nicht einen Fisch an zu streicheln. Ja. Und ja, man sieht oft im Fernsehen auch Filme, wo das gängig ist oder auch Dokumentation, da legen die sich aufs Riff hin oder auch Fotografen, wo da mit ihrem Equipment ins Riff reinliegen oder Sachen abbrechen oder Fische angefasst werden. Also das ist bei uns eigentlich, das geht gar nicht. Das wird auch so geschult, auch schon bei den Kindern, dass die eben das auch respektieren und dass man die halt anguckt. Und wenn der Fisch davon schwimmen will, brauche ich jetzt nicht den hinterherjagen, ja, weil dann verletzt er sich vielleicht noch, wenn er schreckt, sondern dann ist gut, dann suchen wir den nächsten Fisch. Ja.
Genau. Und angenommen, das würde jetzt einer einen verborgenen Schatz finden oder eine Truhe mit irgendeinem Geldmünzen oder
dann so. Dann heben wir den.
Ja, nein. Nee, wie wäre das rechtlich? Der müsste dann melden, da unten liegt zum Beispiel jetzt irgendwo eine Goldmünze oder irgendwas, was wertvoll ist oder vielleicht irgendwo auch
davon, Müll oder irgendwas. Und das da kommt der Abenteuer durch beim Taucher. Ne? Da, als Abenteuer, da träumt man natürlich davon, mal sowas zu haben, aber das ist eigentlich aus geschlossen, also dass man da was findet und wenn man was finden würde, ja auch, es ist auch so, man, auch wenn man Müll findet unter Wasser, das klingt jetzt zwar komisch, aber man muss sich wirklich überlegen, fasse ich den an und tue ich das raus, weil vielleicht ist das ja schon eine kleine Koralle geworden oder eine Wohnung für irgendeinen Fisch oder so, also da muss man schon behutsam damit umgehen, ja, und das ist schon gut, dass das auch in der Ausbildung darauf geachtet wird.
Fällt mir gerade so ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ein, man hört immer auch von der Verschmutzung der Meere und der Gewässer, eben gerade mit vielen Plastiktüten und Müll. Habt ihr damit auch zu kämpfen? Seht ihr sowas? Braucht es dann einen Haufen Müll oder irgendwas im Wasser schon gelandet ist? Ich meine, wenn man anzuhört, wenn irgendwo hier Seen ausgebaggert werden, dass da Fahrräder rauskommen oder irgendwelches sonstiges Zeug, also stoßt ja auch dann auf Müll und Zeug.
Ja, also sagen wir so, was ich schon viel gefunden habe, sind Handys, ja, die dann irgendwie am Steg verloren gegangen sind.
Jetzt hier am Baggersee, in den Meeren ist das schon richtig, also das stimmt schon auch, dass das einfach zunimmt und man sieht es einfach, zum Teil sinken die Sachen ab, liegen auf dem schönen Riff, ja, vielleicht verheddert sich noch der ein oder andere Fische, also Plastik ist schon ein Problem in den Meeren, wo da zunimmt. Jetzt bei uns in den Baggerseen, eher selten, weil jetzt wirft die niemand seinen Müll nicht unbedingt in den See rein, wir erleben es halt, dass viel außenrum in den Wäldern um die Seen liegt, wo wir gerade bei unserem See auch immer danach schauen, da gibt es immer eine Seeputzerte, die wir zusammen machen und einfach den Müll dann wieder da rausholen und wieder wegtun, ja, das ist schon ein Problem.
Ja, dann was mir auch noch einfällt, viele machen glaube ich auch Unterwasserfotografie, dokumentieren auch. Mhm. Macht ihr sowas auch? Ist das auch eine besondere, vielleicht irgendwo vielleicht so ein Kurs oder so ein Programm irgendwie?
Da gibt es auch Kurse und Fotografie unter Wasser ist auch ein bisschen anders wie über Wasser. Und wir leben das schon im Verein, dass da ganz viel gemacht wird, weil diese kleinen Videokameras, diese Actioncams, machen hervorragende Bilder und man muss eigentlich eher sich darauf konzentrieren, ruhig zu halten und muss nicht so viele Einstellungen machen und das ist schon immer sehr erstaunlich, was da dann am Ende rauskommt und was man da sieht, wo viele auch im Urlaub sind und einfach so ihre Eindrücke da mitbringen. Also das ist schon, nimmt sehr zu, diese Unterwasserfotografie oder Film auch. Ja.
Ja, ein Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte, Unterwasser-Rugby, haben wir vorher, glaube ich, kurz angesprochen, die Kollegen in Langenau und Simon Bunz, die sowas betreiben. Das macht ihr dann auch, oder?
Ja, das machen wir auch.
Ja. Ja, aber bei uns ist es eher so dieser Spaßfaktor. Ja, ja. Wir sind nicht so in dieser Liga in die Richtung, sondern wir machen das eher, dass die Kids Spaß dran haben und einfach mal was anderes sehen und dadurch dieses Apnoe-Tauchen ist ja damit dann auch integriert und also die Kinder freuen sich immer darauf und sind auch immer ganz ganz heiß drauf.
Also mehr in der Jugendgruppe wie die Erwachsenen. Ja. Und man stellt es fest, es ist unheimlich, wie viel, wie plötzlich dieses, dieser Spieltrieb unter Wasser, ich probiere den Ball da reinzukriegen, ablenkt, sodass ich gar keinen Atemreiz habe. Und dann können die Kinder da plötzlich 45 Sekunden, eine Minute unten bleiben. Und man darf das ja nicht unterschätzen. Man liegt ja nicht in der Badewanne und hält die Luft an, sondern die bewegen sich da richtig mal in der anstrengenden Sport. Und das ist schon toll, wenn man das sieht. Also ist Unterwasser-Rugby ist eigentlich das beste Tauchtraining. Da ist alles mit drin, viel Luft anhalten und Bewegung. Und das ist schon eine tolle Sache, ja.
Ja, muss man eigentlich als Taucher dann auch besonders gut im Luftanhalten sein? Also ist ein Kriterium, dass man, was weiß ich, eine Bahn von links nach rechts komplett durchschwimmen kann?
Ja, im Grund- oder im Basic-Tauchschein ist das schon gefordert, dass man auch, man muss schon, aber das ist bisher, das hat jeder geschafft, das ist schon machbar. Und wenn, auch trainiert man es ein bisschen. Also man merkt da relativ schnell Fortschritte, auch im Luftanhalten oder unter Wasser tauchen, eine Strecke tauchen. Das ist, da ist der Trainingserfolg recht schnell da, wenn man das übt. Und das bisher hat da eigentlich noch nie jemand Probleme gehabt, der dann auch Spaß am Wasser gehabt hat.
Ja. Sind dann Taucher unter Umständen auch sehr gute Schwimmer? Oder ich meine, es ist vielleicht gar nicht, was man sagen kann, das interessiert oder Ballsportler einfach die Neigung vielleicht dazu haben. Aber müsste jetzt nicht unbedingt sein, dass jetzt ein guter Taucher auch gleich ein guter Schwimmer ist.
Nein, oder? Also bei uns ist in der Jugend, sagen wir zum Beispiel, ist die Voraussetzung, dass er irgendwie schwimmen können. Ja. Ja, das können wir jetzt nicht beibringen. Wir bringen nachher bei, mit Flossen zu schwimmen und zu tauchen. Nachher, klar, mit Flossen sind die alle super schnell, auch bei uns im Erwachsenentraining, aber die können auch alle so gut schwimmen. Ja. Das sind einfach Wasserratten. Ja.
Ja. Ja, aber in der Schule, glaube ich, wird ja nicht getaucht, wenn ich mich recht erinnere. Da wird im Prinzip dann nur schwimmen.
Ja, ja.
Also das ist ein Punkt, der bei der Bundeswehr haben wir zumindest auch mal was einen Ring hochholen müssen, ja. Also wenn es auch nicht tauchen. Weil es gibt ja dieses Bundeswehrbad, ist das für euch dann auch Trainingsgelände oben, das Bundeswehrschwimmbad?
Nee, das nicht. Also unser Jugendtraining ist im Hallenbad Neu-Ulm und unser Erwachsenentraining ist im Westbad, beides am Mittwochabend, wo wir da trainieren. Und im Sommer haben wir noch die Chance im Donaubad, das ist Samstag frühen Training um 8 Uhr bis 9 Uhr. Das nutzen wahnsinnig viele unserer Mitglieder. Da kann man morgens dann schwimmen und tauchen und dann danach tun wir gemeinsam frühstücken.
Ja. Ah, ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Tauchervorbilder oder großen Namen? Hans Haas haben wir schon gesagt oder Leute, die man auch irgendwie so als Cousteau fällt mir gerade ein.
Cousteau. Ja. Ja. Ich glaube, das sind schon von damals auch die Pioniere, wo da viel gemacht haben und viel gezeigt haben. Jetzt heute, es gibt schon so ein paar Namen auch im Apnoe, wo da tauchen und ja.
Ja, prima. Ich glaube, wir haben es ganz gut vermittelt, so eure Faszination fürs Tauchen. Wir haben schon wieder 16:59 und 21 Sekunden, das heißt, wir sind mit der Plattform auch schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich dann bei euch, dass ihr heute da wart. Sagt nochmal ganz kurz euren Namen, wer da war, du bist?
Nico.
Jasmin.
Und das war die Plattform für heute Nachmittag und damit auch für die Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. 17 Uhr geht es im Programm weiter. Wir sagen Tschüss, mein Name war Michael oder ist Michael Trost. Bis denn. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.